Und wir kennen alle unvollendete und halbfertige Dinge in unserem Leben. Dinge, die wir angefangen haben und nicht zum Ende gebracht haben. Nun, da gibt es Projekte, die man angefangen hat und aus den verschiedensten Gründen nicht zu Ende gebracht hat. Manchmal handelt es sich dabei um Kleinigkeiten, so wie das Aufräumprojekt eines unordentlichen Kellerraumes, das man an einem Tag begonnen und bis zum Ende des Tages gemäß Plan nicht geschafft hat, weil Tante Erna vorbeigekommen ist auf einen Kaffeekranz. Andere Male handelt es sich um schwerwiegende Angelegenheiten, die Menschen nicht zum Ende bringen, zur Vollendung bringen konnten. Und ich denke so oft daran, wenn ich mit dem Auto über das Land fahre und an Bauruinen vorbeifahre, an Neubauruinen muss ich sagen dazu. Und hinter dieser jeder einzelnen Ruine steht möglicherweise eine Lebenstragödie. Vielleicht versuchte ein Familienvater in Eigenleistung fertig zu stellen, wurde dabei vielleicht krank oder verlor möglicherweise seinen Job oder auch die Nerven. Und somit die Mittel ohne Job, die Mittel zur Finanzierung des begonnenen Hauses. Oder es ist auch möglich, dass ihm seine Frau während der Bauphase weggelaufen ist, was wahrscheinlich auch nicht so unwahrscheinlich ist. Und dieser Mann bringt sein Leben nicht mehr auf die Reihe. Und es gäbe unzählige Erklärungen dafür, dass ein Projekt, eine Aufgabe oder eine Ausbildung nicht zum Ende gebracht wird. Und meine Lieben, bei unserem Gott ist es vollkommen anders. Seine Pläne sind unabänderlich und das, was er beginnt, das bringt er auch zum Ende. Und bei der gesamten Planung, das ist bei seinem ewigen Ratschluss, gab es keinen vollendeten Gedanken, der nicht auch in der Tat ausgeführt wird. Es gab nicht einmal einen Krisenplan, einen Plan B zur Lösung unvorhergesehener Ereignisse. Nein, das gibt es bei Gott nicht. Zugegebenermaßen mag es bei einem Menschen so erscheinen, dass selbst Gott Dinge nur schwerlich zu Ende bringt. Aber das geschieht immer nur dann, wenn der Mensch die Welt ohne göttliche Offenbarung betrachtet und seine eigenen Gedanken sich über die Dinge macht, die vom offenbarten Willen Gottes sich loslösen. Die Bibel als primäre Offenbarungsquelle und einzige Offenbarungsquelle der speziellen Darlegung der Pläne Gottes in unserer Zeit macht deutlich, dass Gott alles, was er beginnt, auch zur Vollendung bringt. Dies aber gemäß seinen Plänen tut und nicht gemäß menschlichen Vorstellungen. Nun, wir können das Thema der Vollendung der Gemeinde nur in dem Kontext der Menschheitsgeschichte, genauer gesagt der Heilsgeschichte, erklären, warum überhaupt etwas vollendet werden muss. Nun, es ist die Geschichte der Menschheit und die damit für die Menschheit verlorene, gegangene Herrlichkeit Gottes. Sprich, der mangelnden Herrlichkeit Gottes, die der Mensch verwirkt hat. Ohne Sündenfall gäbe es keine vollständige Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Interessant. In der ewigen Vergangenheit gab es einen Gott und es gab nur Herrlichkeit. Einen selbstgenügsamen Gott, der Herrlichkeit ist. Alle seine Eigenschaften machen, sein ganzes Wesen machen seine Herrlichkeit aus. Aber es fehlte etwas in seiner Herrlichkeit zur Offenbarung seiner Herrlichkeit, musste er eine Menschheit schaffen, die Raum hatte für die Sünde, ohne dass Gott selbst der Sünder war. Denn er stellt seine Herrlichkeit in seiner Gnade dar. Darüber haben wir schon vielmals gesprochen. Ohne Begnadigung von Menschen ist die Herrlichkeit Gottes, kommt sie nicht zum Ausdruck. Nun, der Verlust der Herrlichkeit Gottes hat mit der Sünde des Menschen zu tun. Sie kam durch unseren Repräsentanten Adam in diese Welt. Ich war so dankbar, als Daniel vorhin gebetet hat. Er hat durch den gesamten Heilsplan gebetet. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber so war es. Wir fangen mit einer Herrlichkeit, der Herrlichkeit Gottes an, der eine herrliche Schöpfung macht und am Ende der Schöpfung sich alles ansieht und siehe, es war alles sehr gut. Es war absolute Herrlichkeit. Nur es gab jemanden, den er geschaffen hatte in einer ungeprüften Heiligkeit, das war Adam, der diese Herrlichkeit verwirkt, die in ihn hineingelegt wurde. Und es hatte zur Folge, dass wir alle durch unseren Repräsentanten Adam auch zu Sündern wurden und dass wir als geistliche Totgeburten, und zwar alle ausschließlich von diesem Zeitpunkt, als geistliche Totgeburten auf diese Welt kamen. Und als solche, weil wir von Natur aus Sünder sind, sündigten wir auch. Und ihr kennt diesen Vers aus Römer 3, Vers 23. Wir sind also, es gibt keinen Unterschied, denn alle haben gesündigt und mangeln und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir kommen nicht an die Herrlichkeit Gottes heran, die wir bei ihm haben sollten. Um zu Gott zu kommen, brauchen wir diese Herrlichkeit. Nun speziell hatte der erste Mensch sein Mandat zum erfolgreichen Herrschen über die Schöpfung Gottes durch die Sündung verloren. Adam, der unser aller Repräsentant war, indem er durch seine Sünde die ganze Menschheit in Sünde brachte, hatte diesen Auftrag tatsächlich erhalten. Und in 1. Mose 1, Kapitel 1, Vers 26 lesen wir, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen. Und zwar über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh, über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und in Vers 28 heißt es nochmals, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels, über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Nun, das erfolgreiche Herrschen über die Schöpfung war nun einerseits durch die im Menschen gekommene Sünde und andererseits mit dem Fluch, der damit über alle Schöpfung gekommene Konsequenzen hatte, verwirkt. Der Mensch war nicht in der Lage, frei und erfolgreich zu herrschen. Der Mensch war Sünder und unfähig, das Mandat Gottes, die Welt zu beherrschen, in einem perfekten Maße zu erfüllen. Er war unfähig, seinem Schöpfer zu gefallen. Der Mensch wurde durch die Sünde erlösungsbedürftig. Beziehungsweise ein Erlöser musste kommen. Jeder Mensch musste zunächst und primär von der todbringenden Versklavung der Sünde und der damit verbundenen ewigen Konsequenz einer Trennung von Gott erlöst werden. Nicht nur Adam und Eva, sondern alle Menschen, die daraufhin folgten, sind versklavt in der Sünde und zwar von Natur aus. Und das benötigte eine Erlösung. Nun, dass eine solche Erlösung beziehungsweise ein solcher Erlöser kommen würde, das wird schon auf den ersten Seiten der Schrift deutlich. Das geschieht in dem sogenannten Proto-Evangelium in 1. Mose Kapitel 3, Vers 15, wo es heißt, und ich will Feindschaft, wo der Herr zu der Schlange spricht und sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Der erste Hinweis auf unseren Erlöser, auf den Herrn. Nun, wir können offensichtlich nicht durch die gesamte Heilsgeschichte im Detail gehen, da wir über Vollendung der Gemeinde nachdenken wollen. Aber ohne den Kontext der weitreichenden Sünde, dem damit verbundenen Fluch über die Schöpfung und dem Wissen um das menschliche Mandat zu herrschen und dem Verwirken der in den Menschen hineingelegten Herrlichkeit durch eine perfekte Schöpfung, werden wir nicht verstehen, warum die Gemeinde zur Vollendung gebracht werden muss. Wir sind Sünder und durch die Sünde sind wir unvollkommen. Und so war Errettung nötig. Und wenn wir unsere Rettung anschauen als Christen, die wir Kinder Gottes sind, dann sprechen wir Errettung in einem dreifachen Sinn. Wir kennen die drei Aspekte dieser Errettung, einen vergangenen Aspekt der Errettung, einen gegenwärtigen und einen zukünftigen Aspekt der Errettung. Wenn wir von der Vergangenheit sprechen, ohne dabei jetzt alle theologischen Details zu betrachten, dann hat er uns bereits in der Vergangenheit von der Versklavung der Sünde befreit. Wir schauen zurück auf ein Ereignis in unserem Leben, wo wir gesagt haben, ich beuge mich vor meinem Schöpfer, ich beuge mich vor meinem Herrn, ich bekenne ihm meine Schuld, ich vertraue mich ihm an und folge ihm nach. Wir sind befreit von der Versklavung der Sünde. Und das können wir nachlesen, besonders in Römer Kapitel 6, spricht sehr deutlich davon. Und die Erlösung hat uns zu neuen Kreaturen gemacht. Wir sind neue Menschen. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, ein neuer Mensch. Und ihr Lieben, das ist bereits die größte Veränderung, die es je in unserem Leben gegeben hat und geben wird. Es gibt nichts Größeres. Wir sind neue Menschen. Wir sind jetzt Kinder Gottes. Wir haben jetzt ewiges Leben. Es gibt nichts Größeres als das. Das Problem ist, wir realisieren nicht, wer wir sind. Wir erkennen den Reichtum unserer Berufung oft überhaupt nicht. Wir rennen oft wie armselige Bettler durch die Gegend, trauern, als wären wir die Ärmsten aller Menschen. Dabei sind wir Königskinder. Und diese große Veränderung hat bereits stattgefunden. Das müssen wir glauben. Wir sind jetzt Kinder Gottes und uns wird deutlich, dass wir nicht in diese Welt gehören. Wir sind hier Fremdlinge. Und wir suchen ganz wie einst Abraham eine bleibende Stadt. Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Wir sind hier Pilgrime. Wir sind unterwegs. Und immer wieder merken wir, dass wir eigentlich gar nicht in diese Welt gehören. Wir ecken überall an. Mit dem, was wir sagen und denken, passen wir nicht mehr in diese Welt. Wir sind herausgerettet in der Vergangenheit und sind versetzt worden in das Reich seines lieben Sohnes. Wir sind Bürger des Reiches, das kommen soll und jetzt schon regiert unser Herr in unserem Leben. Und mit der Erlösung wurden wir neue Menschen und besitzen eine neue Natur, ohne dabei allerdings das menschliche Fleisch, ohne unsere alte Behausung zu verlassen. Wir haben keinen neuen Körper bekommen. Wir sind immer noch diejenigen, man sieht uns äußerlich keine Veränderung an. Als der Geist Gottes in unser Leben kam, gab es auch kein besonderes Kribbeln in irgendeiner Bauchgegend oder sonst irgendwas. Wir sind völlig normale Menschen geblieben. Unser innerer Mensch ist komplett neu, aber in unserer noch unerlösten Stofflichkeit des Menschseins findet nicht nur ein materieller Sterbeprozess statt, sondern auch ein bitterer Kampf der Glieder des Fleisches gegen den Geist. Der Geist, der nämlich in uns Wohnung genommen hat. Und diese Glieder jedoch streiten gegen den Geist. Nun, der neue Mensch, er kann nicht sündigen. Okay? Das macht Paulus sehr deutlich. Schlagt einmal bitte eure Bibeln kurz auf in Römer Kapitel 7. Wir sind neue Menschen, das ist der vergangene Aspekt. Wir sind gerettet worden, wir gucken zurück auf die Errettung und wir sind jetzt neue Kreaturen und als neue Menschen können wir nicht mehr sündigen. Da heißt es, ab Vers 14 in Römer 7, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Der neue Mensch, der sündigt nicht. Es ist das Fleisch. Und jetzt kommt mir nicht und sagt, oh, kein Problem, ich kann einfach sündigen, das ist nur mein Fleisch. Oh, das bist du, das bist schon du, aber das ist nicht dein wahres Ich. Dein wahres Ich ist ein neuer Mensch, du bist ein neuer Mensch. Und wenn wir sündigen, und das tun wir auch als Christen, dann sündigen, weil wir immer noch im Fleisch sind. Und weil die Glieder unseres Fleisches immer noch streiten. Und damit ist nicht nur die Stofflichkeit gemeint, damit ist nicht nur unser Material gemeint, sondern alle Neigungen, die zu dieser Welt gehören, die finden wir auch noch in uns. Wir lassen uns manchmal wegziehen in Dinge, die wir gar nicht tun wollen. Und dann tut es uns leid. Wisst ihr, der Unterschied dabei ist, dass wir als Christen darüber trauern. Wenn wir sündig werden vor unserem Herrn, dann tut es uns aufrichtig leid. Die Welt sagt, das macht doch jeder, ist doch kein Problem. Ist doch überhaupt kein Problem, das können wir doch tun. Nun, wir schauen zurück auf einen Aspekt in der Vergangenheit. Wir sind errettet worden, wir sind neue Kreaturen, aber wir sind noch nicht vollkommen. Und das merken wir täglich. Wir merken das unseren Körpern. Nicht nur an dem, was wir begehren, was uns von Gott wegziehen will, sondern an unseren Wehwehchen. Wir werden alt, wir werden krank. Warum ist das der Fall? Gehen wir zurück zu 1. Mose Kapitel 3. Die ganze Schöpfung wurde unter einen Fluch gesetzt. Und von diesem Fluch sind wir nicht ausgenommen, auch nicht als Christen. Zumindest nicht, was unsere materielle Natur betrifft. Ja, wir sind geistlich neue Menschen und deshalb warten wir auch auf einen Geistleib und müssen vollendet werden. Wenn ihr auf euer Blatt schaut, das Handout von heute, dann seht ihr dort, dass Gott in uns ein Werk begonnen hat und dass er es auch vollenden wird. Auf der ersten Seite, Philipper 1, Vers 6, nicht in der Innenseite, sondern auf der Vorderseite, der Vers für heute Morgen. Wir sind gewiss, dass der, der in uns das Werk angefangen hat, und das hat er angefangen, und wir wissen, dass der Anfang nicht mal in Zeit und Raum geschehen ist, sondern, wie wir auch gestern schon betrachtet haben, in Epheser 1, gemäß seinem ewigen Vorsatz vor Grundlegung der Welt an uns gedacht hat und uns erwählt hat, dass wir seine Kinder sein würden, dass wir Söhne Gottes heißen sollen. Und im gegenwärtigen Aspekt der Errettung, und das ist ein Aspekt, dass wir nicht nur einmalig aus Gnade leben, sondern wir leben Gnade um Gnade und wir leben immer wieder aus der Gnade. Und ich betone das sehr oft, wir haben eine Gnade, die für Gottes Kinder ewiglich anhält. Du brauchst nicht nur die Gnade an dem Tag deiner Bekehrung, in dem du dich vor Gott beugst, sondern du brauchst sie jeden Tag neu. Denn jeden Tag neu haben wir die Hölle verdient, weil wir genauso schuldig sind vor unserem Gott. Aber er trägt seine Kinder hindurch. Und er lässt uns Anteil haben, schon jetzt, an seiner Herrlichkeit. Und zwar in dem Sinne, dass er uns den Geist gibt und gegeben hat an der, im vergangenen Aspekt der Erlösung. Als wir zum Glauben kamen, haben wir gestern gehört, was passiert dort, wurden wir vom Geist Gottes getränkt und er bewohnt uns. Wir sind zur Behausung Gottes im Geist. Christus selbst hat in uns Wohnung genommen durch seinen Geist. Er lebt in uns. Und in dem gegenwärtigen Aspekt der Errettung werden wir von Gott bewahrt, denn wir leben allein aus Gnade und wir werden ständig bewahrt davor, dass wir nicht das tun, was Gott missbilligt. Wir haben so viel Potenzial in uns, für dummes Zeug zu machen und manchmal tun wir das sogar, aber es steckt noch so viel mehr in uns. Und Gott bewahrt uns davor. Er heiligt uns durch sein Wort. Das ist die eigentliche Kraft zur Veränderung in unserem Leben. Das Wort Gottes. Ich betone es nochmals. Deshalb predigen wir das Wort Gottes. Deshalb erzählen wir euch keine Geschichtchen. Nun, in diesem Prozess der Heiligung stellen wir immer wieder fest, wir versagen. Und manchmal ist es uns leid. Wir denken, kann ich nochmals aufstehen? Kann ich wirklich noch mal zu Gott kommen? Und am anderen Ende ist der Vater, Gott der Vater. Und wir kommen zu ihm in Jesus Christus. Und er hat die Arme weit offen und sagt, komm zu mir, ich vergebe dir. Und trotzdem stört es uns. Und wir sind nicht dankbar und glücklich darüber, dass es immer noch so ist, dass wir in Sünde fallen. Wir wollen es nicht und wir kämpfen dagegen an und Gott gibt uns die Mittel dazu und wir gebrauchen sie nicht mal. Wir haben eine ganze Waffenrüstung und wir ziehen sie nicht immer an. Manchmal lassen wir das Schwert liegen, manchmal setzen wir unseren Helm nicht auf. Wie töricht! Wir stellen fest, wir brauchen Vollendung. Und es fehlt der zukünftige Aspekt unserer Erlösung. Und damit wir dort ankommen, wo wir ankommen sollen, ihr Lieben, hat Gott uns seinen Geist gegeben. Ich habe es gestern erwähnt, als ein Angeld, als ein Unterpfand auf unsere Erlösung. Dadurch, dass Gott in uns wohnt, garantiert er uns, dass wir da ankommen, wo er uns haben will. Und manchmal mag es nicht so aussehen. Und ich liebe den Vers aus Judas Vers 24, der uns so sehr daran erinnert, dass er mächtig genug ist, das zu tun. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln, und zwar ohne ein permanentes Straucheln. Hier ist nicht ein Stolpern. Wir stolpern alle als Christen. Wir verfehlen uns auch alle. Aber er ist mächtig genug, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Und das ist der zukünftige Aspekt der Errettung, den wir erleben werden. Und deshalb hat uns den Geist Gottes gegeben. Er hat Dinge in uns begonnen und er wird sie vollenden. Nicht wie ein Bauherr, der ein Haus beginnt und die Kosten nicht überschlagen hat und aufhören muss. Unser Gott ist mächtig genug, uns dorthin zu bringen, trotz unserer Versagen. Nun, ihr Lieben, das ist auch unsere Hoffnung, ist es nicht so, dass er uns vollenden wird, dass wir ihn sehen werden. Ihr Lieben, das Leben wird nach dem Tod beziehungsweise nach der Parousia, der Entrückung, vollendet. Und wir warten auf dieses Imminente, das heißt unmittelbar bevorstehende Ereignis, dass Gott uns hier rausholen wird, rausreißen wird, so wie er es schon vormals getan hat. Wir brauchen nur ins erste Buch Mose gehen, Kapitel 5, und wir sehen Henoch, der mit Gott wandelte, und Gott nahm ihn einfach weg. War verschwunden, 300 Jahre alt, weg war er. Die erste Entrückung, soll mir einer sagen, eure Entrückung ist Quatsch, hat es vorher gegeben. Nun, wir warten darauf, vollendet zu werden. Aber wir warten eigentlich, um unseren Herrn zu sehen. Und die ganzen technischen Einzelheiten, die mögen wir sogar vielleicht durcheinander bringen. Ja, der eine hat die Auffassung darüber. Und das sind wirklich einige Dinge sehr schwer zu verstehen. Das geben wir auch zu. Wir erheben nicht mal den Anspruch, dass wir alles richtig sehen. Wir irren uns. Ich sage immer wieder, ich möchte es auch immer so dabei bleiben, dass ich sage, wir wissen bestimmt nicht alles genau, wie es ist. Wir wissen nur nicht, wo wir irren. Sonst würden wir uns korrigieren. Aber wir wollen unseren Herrn sehen, weil das wird die Vollendung bedeuten. Wir wollen unseren Herrn sehen, wie er ist, den Herrn, wie er beschrieben wird, den Herrn der Herrlichkeit. Dort ist die Herrlichkeit, die wir erreichen wollen, die Herrlichkeit, die wir jetzt schon sehen können. Wisst ihr wo? Auf den Seiten der Schrift. Wir können sie sehen. Oh ja, sie ist ein bisschen verdunkelt, wie durch einen Spiegel. Aber wisst ihr was? Eines Tages werden wir ihn sehen von Angesicht zu Angesicht. Und in diesem Prozess der gegenwärtigen Erlösung stellen wir immer wieder fest, wir sind nicht da, wo wir da sein sollten. Wir schauen uns die Gemeinde des lebendigen Gottes an und denken, was für ein armseliger Haufen. Ist nicht so. Wir werden verlacht, wir werden verspottet. Und es ist tatsächlich so, wir verkrümelt ein paar Leute dort und noch ein paar andere Leute wieder da. Was sind wir denn schon in dieser Welt? Nichts, absolut nichts. Und doch wird Gott diese kleine Gemeinde verherrlichen und er wird es offenbar machen. Wir wissen jetzt noch nicht, was wir sein werden, aber eines Tages werden wir offenbar werden. Und wir kommen gleich dazu, wie das geschieht. Wir warten jetzt auf die Entrückung. Wir warten auf seine Ankunft. Das wird schon der größte Lohn sein. Ich warte auf meinen Lohn. Leute, ich arbeite nur für Lohn. Ich würde nicht hier stehen, wenn ich keinen Lohn bekommen würde. Ich meine nicht eure finanziellen Gaben. Ich will den Herrn sehen. Das ist meine Hoffnung und das wird die Vollendung sein. Das ist Lohn genug. Wenn er uns dann entgegennimmt in diese Entrückungslehre, die wir vorhin gehört haben, 1. Thessalonicher 4, 13 und folgende, dann wird er uns richten. Ihr Lieben, nicht für unsere Sünden, denn dafür wurde unser Herr gerichtet. Am Kreuz auf Golgatha wurde er gerichtet. Dort wurde alle Sünde bezahlt, sodass wir nicht mehr bezahlen müssen. Wir können es nämlich gar nicht. Wir haben nicht eine eigene Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit des Sohnes, die uns durch den Glauben an ihn zugeschrieben wird. Und deshalb gibt es keine Verdammnis mehr für uns, die wir in Christus Jesus sind. Wir werden gerichtet für unsere Treue. Nun, auch als Christen können wir untreu sein. Wir können nachlesen von dem Richterstuhl Jesu Christi, vor dem wir alle erscheinen müssen, in Römer 14, Vers 10, 2. Korinther 5, Vers 10. Und auch im 1. Korinther 3 sehen wir das sogenannte Preisgericht, wo es um Lohn geht. Wenn wir treu sind, dass Gott uns belohnen wird. Und er wird uns bestimmte Dinge anvertrauen. Für eine Herrschaft, die wir in der Sphäre, in der wir, in dem Bereich, in dem wir verlästert und verspottet werden, zum Tragen kommen wird. Nämlich dann, wenn wir von da oben wieder zurückkommen werden auf diese Erde, um hier auf dieser Erde mit ihm zu herrschen. Und das geschieht im tausendjährigen Reich. Ihr Lieben, ihr lest alle davon, wenn der Herr Jesus Christus zurückkehrt, schlagt bitte eure Bibeln auf in der Offenbarung, Kapitel 19. Dass der Herr wiederkommen wird. Und ich benutze hier wirklich das Wort Wiederkunft, denn das ist jetzt die Wiederkunft. Zunächst warten wir auf dieses imminente Ereignis der Entrückung. Gott nimmt uns zu sich. Wir werden gerichtet, wir werden preisgerichtet, wir werden Lohn empfangen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden unsere Wohnung auch im Himmel beziehen. Aber dann kommen wir, weil wir an seiner Seite bleiben. Und wenn ihr aufgepasst habt in der ersten Stunde, da heißt es, wir werden bei ihm sein alle Zeit. Wir werden nicht von seiner Seite weichen. Wir werden bei ihm sein. Und jetzt kommen wir zu Offenbarung 19. Und wir sehen, was dem Apostel Johannes geoffenbart worden ist, Vers 11. Ich sah den Himmel geöffnet. Okay, wir sind jetzt die Szene ist der Himmel, die Sphäre. Und siehe, ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Wer kannte das wohl sein? Es wird vielleicht Klaus sein oder Wilhelm. Ja, die sind auch wahrhaftig und treu. Aber nein, hier redet es von unserem lebendigen Gott, von unserem Herr Jesus Christus. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist und sein Name heißt das Wort Gottes. Kennen wir das irgendwoher? Ja, Johannes 1. Das Wort wurde Fleisch. Am Anfang war das Wort und Gott war das Wort. Und dann wurde es Fleisch. Vers 14. Achtet darauf. Und die Heere im Himmel folgten ihm. Sämtliche Heere des Himmels folgten ihm nach. Wisst ihr was? Wir werden dort mit verherrlichten Körpern, mit neuen Leibern, mit Geistleibern dabei sein und zurückkommen mit ihm auf diese Erde, um auf der Erde zu herrschen. Nun, das irdische Reich, Paulus schreibt an Timotheus, und er sagt ihm, darum ertrage ich alles standhaft um der Auserwählten willen, damit auch sie die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Und jetzt sagt er, glaubwürdig ist das Wort, wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wir kommen zurück mit unserem Herrn Jesus Christus aus den Wolken. Und ich sage euch, seid bereit zum Reiten. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden. Und sie waren bekleidete, heißt es in Vers 14, mit weißer und reiner Leinwand. Sie sind bereits gerichtet worden, sie sind belohnt worden. Die Gerechtigkeit Jesu haben wir und sie bleibt uns erhalten. Und aus seinem Mund kommt ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage und er wird sie mit eisernem Staat weiden. Nun, es wird ein Gericht, wir haben es gehört, zu Beginn des tausendjährigen Reiches gibt es das Gericht der Nation. Die Juden selbst, die aus der Trübsal kommen, werden im Reich selbst gerichtet, und zwar von den Aposteln, die auf Thron sitzen werden. Jesus hat es ihnen gesagt, ihr, die Apostel, werdet auf den Thron mit mir sitzen und ihr werdet die Stämme Israels richten. Okay, das passiert dann. Die Nationen werden eingehen, die Schafe und Böcke, wir haben das gehört, werden getrennt voneinander und dann werden die Gläubigen in das Reich eingehen. ohne dass sie verherrlichte Leiber haben. Das heißt, sie kommen in das irdische Reich und sie können immer noch Kinder bekommen. Und es werden dort auch Kinder geboren. Und ihr könnt es nachlesen, im Alten Testament gibt es viele Hinweise auf das Reich, auch wenn nicht 1000 Jahre dort steht, ist es eindeutig, dass es sich auf das Reich, die Herrschaft Christi auf Erden beziehen muss. Denn dort sehen wir immer noch das Meer, das wird auch nicht der endgültige Zustand sein, der endgültige Zustand ist Neu-Jerusalem, wo wir kein Meer mehr haben. Aber wir werden sehen, dass die Herrschaft eine Herrschaft sein wird, die von Jesus ist und wir mitherrschen. Und wir werden Funktionen von Priestern ausüben, die Kenntnis haben vom Wort Gottes. Und dort werden Menschen geboren im Reich, die nicht automatisch was sind? Einen Heiligenschein haben, so wie wir auch nicht. Unsere Eltern können Christen sein, aber unsere Kinder sind keine Christen, weil sie sich selbst entscheiden müssen, weil sie selbst zu Gott kommen und zu ihm finden müssen und selbst ihre Füße und ihre Knie beugen müssen. Und so wird das Reich dort sein, gemischt mit verherrlichten Leibern, solcher, die zurückgekehrt sind mit Jesus. Das ist die verherrlichte Gemeinde, die offenbar wird. Und könnt ihr euch vorstellen, das Ereignis, an der Seite des Königs der Könige zu reiten? Die Leute schauen ab, hinauf zum Himmel und sagen, boah, da reitet der Daniel, schaut mal, neben dem Herrn. Ich nehme an, dass Daniel sehr nah dran sein wird. Ich werde mehr in den hinteren Regionen sein. Weiß nicht, wahrscheinlich falle ich auf dem Pferd. Aber ihr Lieben, wir werden kommen und wir werden offenbar werden. Jetzt, die wir hier auf dieser Erde belächelt werden. Auf einmal wird es offenbar werden, dass das, was die Bibel sagt, die Wahrheit ist. Und wir freuen uns darauf. In Offenbarung 5, Vers 10 sagt er, und du hast uns zu Königen und Priestern gemacht für unseren Gott und wir werden herrschen auf Erden. Oh Leben, wir herrschen jetzt überhaupt nicht. Wir haben nichts zu sagen. Wir Christen, das sind die Naiven, die Blödmänner von nebenan. Ja, die völlig töricht, die glauben an so einen blutigen Gott, der da am Kreuz gestorben ist. Und ja, wir haben das auch in der Kirchengeschichte gehört, dass man den Christen nachgesagt hat, dass sie Barbaren waren, dass sie Menschenfresser waren, dass sie Fleisch in den Katakomben, weil sie versteckt haben, da das Abendmahl gefeiert haben, hat man gesagt, die trinken Blut. Ja, die trinken richtig Blut. Und die essen Menschenfleisch. Ja, das hat man ihnen nachgesagt. Und genau so, wie wir heute verlacht und verspottet werden, so werden wir eines Tages offenbar werden in der Herrlichkeit Gottes und werden an seiner Seite herrschen. Wow, das wird so fantastisch sein. Zunächst einmal in diesem irdischen, dieser irdischen Sphäre, dieses irdischen Bereiches, denn die Erde ist noch nicht neu, es werden bestimmte Dinge wiederhergestellt. Aber es gibt noch keine neue Erde, noch keinen neuen Himmel. Das kommt erst nach dem Millennium. Das wird deutlich in 2. Petrus Kapitel 3, wo die Elemente zerschmelzen werden und wir einen neuen Himmel und eine neue Erde bekommen werden. Aber in dem himmlisch-irdischen Reich werden wir mit Christus herrschen. An seiner Seite. Und wenn ihr noch nicht in Israel wart, dann ist es okay. Ihr kommt dahin, umsonst. Okay, der Herr nimmt euch mit und ihr kriegt eine Gegenstandslektion, die ihr nicht wieder vergessen werdet. Nun, auch die Gläubigen aus der Trübsal werden herrschen. Und auch die Alttestamentler, die aufstehen aus dem Tod zu diesem Zeitpunkt, die Auferstehung der alttestamentlichen Heiligen zu Beginn des Millenniums, sie werden auch mitherrschen. Da heißt es in Offenbarung 20, Vers 4, und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die enthauptet wurden, um des Zeugnisses willen, Jesu, und um des Wortes Gottes willen, und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Mahlzeichen weder auf ihre Stirn noch auf ihre Hand angenommen hatten. Und sie werden lebendig und sie regierten die 1000 Jahre mit Christus. Interessant. Wir werden herrschen, wir werden regieren mit Christus an der Seite aller Gläubigen, aller Kinder Gottes. Nun, Jesus sprach in Apostelgeschichte zu den in Lukas 22, Apostelgeschichte wurde auch von Lukas geschrieben, aber im Lukas-Evangelium sagte er, Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, und das ist Wiedergeburt nicht in einem ursprünglichen theologischen Sinn zu verstehen, sondern in der Erneuerung, in der Wiederherstellung. Wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und das ist das, was ich vorhin sagte. Auch die Israeliten, die Apostel werden kommen und sie werden eine besondere Stellung einnehmen. Sie werden das Volk Israel richten. Nun, ich wünschte, wir könnten auf all Details, bevor ich das zu viel sage, so viele Details gibt es nicht. Es ist erstaunlich, Gott lässt uns ab und zu mal hinter den Vorhang der Ewigkeit schauen und der Zukunft schauen, wie es sein wird. Aber wir können uns mit unserem begrenzten Verstand uns nicht direkt alles genau so ausmalen, wie es sein wird. Ich glaube schon, dass es sehr einfach ist, das Millennium sich vorzustellen, wie Christus regieren wird. Und wenn wir Hesekiel lesen, es wird geologische und Veränderungen geben auf dieser Erde. Es wird das Tote Meer wird zum Frischwasser, es wird dort wieder gefischt. Und ich habe schon gesagt, ja, ich werde dort wahrscheinlich angeln, weil da steht, dass die Fischer werden ihre Netze wieder auslegen bei En-Gedi. Und es werden kleine Lachen vom Salz noch übrig bleiben zur Salzgewinnung. Aber das Übrige wird ein lebendiges, frisches Wasser sein. Und dort werden Fische sein. Und es gibt tatsächlich so ein paar tolle Engländer, die verkaufen, nichts gegen Engländer, hallo, Engländer verkaufen schon Lizenzen zum Angeln im Toten Meer. Und die Israeliten sagen, die sind bekloppt. Ist natürlich nur ein Gag, aber so wird es sein. So können wir uns schon einige Dinge ausmalen und es wird Herrlichkeit sein. Und der Messias wird regieren und zwar mit eisernem Stab. Er wird es nicht tolerieren, dass Sünde auftritt. Und Israel wird in Frieden leben. Und wenn jemand sündigt, dann wird er vielleicht mit 100 Jahren schon sterben. Und das wird gelten, als jemand in der Jugend stirbt. Könnt ihr nachlesen, Jesaja 65, schreibt euch das sehr deutlich auf, dass wir, da steht auch von dem neuen Himmel und von der neuen Erde, aber dann spricht er auch von dem Millennium, dass Menschen dort sterben werden. Wenn sie rebellieren gegen Gott, wird augenblicklicher Tod eintreten. Es wird Frieden, es ist ein Friedensreich. Und ihr Lieben, ich freue mich darauf. Das können wir uns vorstellen, das ist diese Erde und das ist nichts Abstraktes für uns. Das neue Jerusalem, das wird schon ein bisschen... Naja, meine Vorstellungskraft ist nicht so doll, aber ihr seid ja vielleicht ein bisschen besser drin. Es ist nicht ganz einfach, sich das vorzustellen. Aber ganz bewusst hat Gott das so gemacht. Weil wir hätten wirklich keine Freude mehr hier zu leben, wenn wir immer nur an das denken, was dort auf uns wartet. Und selbst Paulus, der in den dritten Himmel entrückt wurde und in diese Dinge hineinschauen durfte, sagte, das sind Dinge, die kann man nicht kommunizieren. Dafür reichen menschliche Worte nicht aus. Erstmal darf ich das nicht und kann ich nicht. Ich kann es einfach nicht. Das geht nicht. Und damit er sich nicht überhebt, hat er noch einen Fleischenspfahl bekommen. Aber der hat Dinge gesehen. Und deshalb sagte er, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Christ ist mein Leben, aber Sterben ist mein Gewinn. Ich weiß, was auf mich wartet. Und wir wissen das auch. Wir müssen nur in die Schrift hineinblicken. Wir müssen es glauben. Glauben wir das? Ihr Lieben, wenn das keinen Einfluss auf unser Leben hat, dann machen wir es verkehrt. Und Tatsache ist, wir machen oft was verkehrt. Wir werden auf einmal von gegenwärtigen Dingen eingeholt und werden weggezogen. Unsere Gier, unsere Lust, der Hochmut des Lebens, sie ziehen uns einfach irgendwo hin und wir tun Dinge, die wir gar nicht tun wollen. Immer wieder dasselbe, oder? Seid ihr nicht auch leid? Die Sünde, die uns so leicht umstrickt, Hebräer 12. Und die müssen wir immer wieder ablegen. Unser Kampf gegen die Sünde. Und wir haben noch nicht mal gegen Fleisch und Blut widerstanden, ihr Lieben. Ja, wir werden vielleicht in der Schule angesprochen und sagen, hey, du kannst deine Bibel hier nicht mehr mitbringen. Das haben wir gerade gehabt, ja, dass jemand das gesagt hat. Aber wisst ihr was, wir sind noch nicht auf Fleisch und Blut widerstanden gegen die Sünde. Wir kämpfen gegen die Sünde und wir brauchen Vollendung. Wir brauchen Vollendung. Und die geschieht, wenn der Tod eintritt oder wenn wir herausgerissen werden aus dieser Welt. Und das könnte tatsächlich, Pascal hat das wunderbar ausgedrückt, am besten jetzt. Mensch, dann müsste ich mich nicht mehr umziehen nachher. Das ist das Kleinste. Aber seid ihr nicht auch alle leid, ständig wieder in Sünde zu fallen und dann klappt euch irgendwas beim Dienst nicht und ihr plant irgendwas und ihr wollt dem Herrn freudig dienen und dann eckt ihr mit irgendjemand anders an und jemand anders hat was gemacht und dann gibt es einen Konflikt und ihr müsst euch wieder entschuldigen, dass ihr jemand wehgetan habt oder ein Wort zu viel gesagt habt und unsere lose Zunge, die kennt ihr auch, dann reden wir irgend so ein Blödsinn daher und es tut uns fürchterlich leid. Wir brauchen Vollendung. Wir brauchen diese Vollendung. Sie tritt ein. Sie kommt. Da ist Hoffnung. Leben, die Hoffnung, der Reichtum des Evangeliums, der Herrlichkeit ist, die Hoffnung in uns ist Christus. Und ihr wisst, dass ich oftmals sage, dass wir in Christus sind. Aber da heißt es im Kolosserbrief, das ist Kapitel 1, denke ich, Vers 27, Christus in uns. Christus in uns. Ich dachte, wir sind in ihm. Es ist beides wahr. Christus wohnt in uns. Durch den Geist Gottes. Er hat Behausung in uns genommen. Das ist unsere Hoffnung. Er ist in uns. Und deshalb kommen wir da an, Leute. Das ist nicht so irgendwie, wenn ich gut genug bin und wenn ich echt meine Ärmel hochkrempel, dann werde ich das schaffen. Du schaffst es nie. Du schaffst es nicht. Dein Hirte schafft es. Der gute Hirte, der über die Gemeinde wacht, der wird jeden Einzelnen von uns dahin bringen, wo er ihn haben will. Und die Gemeinde mag noch so kläglich und so zerpflückt aussehen. Seine Kinder werden alle dort ankommen. Und es wird Herrlichkeit sein. Absolute Herrlichkeit. Nun, nach dem tausendjährigen Reich, nach der Herrschaft. Und das ist wirklich ein Eschatologie-Seminar wert, das mal im Detail durchzugehen. Aber nach der Herrschaft des tausendjährigen Reichs kommt der große weiße Thron und die Bücher werden geöffnet und diejenigen, die nicht mit Christus wandeln, die nicht Gott angenommen haben, die ihn nicht kennen, sie werden verdammt. Das Gericht vor dem großen weißen Thron wird viel Elend hervorbringen. Gott ist nicht nur ein lieber Gott, der alle Augen zudrückt, sondern seine Gerechtigkeit walten lässt. Und wisst ihr, wenn wir Offenbarung 19 sehen, dann werden wir ihn, wenn wir im Himmel sind, loben. Wir werden ihn über alle Gerichte loben. Und wir werden das vergessen, wenn wir dann in eine neue Welt kommen. Und es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Das sehen wir, es wird auch Tag des Herrn genannt, weil der Tag des Herrn ist immer ein Ereignis von Ausgießen des Zornes Gottes. Und der Zorn wird so sein, dass die Erde verbrennen wird nach dem Millennium, nach dem weißen Thron. Und es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und das himmlische Jerusalem wird auf diese neue Erde herunterkommen. Und es ist einfach erstaunlich, wie das Leben dann aussehen wird. Und Daniel hat uns das vorgelesen, 21 und 22. Da sehen wir, dass wir eine Gemeinschaft mit ihm haben, in Vers 2. Ihr dürft den Text gerne mal aufschlagen. Wir werden das nicht alles auslegen, aber Offenbarung, Kapitel 21, Vers 2. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine Braut für ihren Mann, geschmückte Braut. So wunderschön. Eine geschmückte Braut. Gott wird da sein. Wir werden da sein. Wir haben jetzt schon Gemeinschaft mit ihm, aber die Art der Gemeinschaft wird vollkommen sein und niemals betrübt sein. Ihr Lieben, wir betrüben die Gemeinschaft Gottes so oft durch unsere Schuld, durch unsere Sünde. Aber wir sind sogar berufen zu dieser Gemeinschaft. Wir sind berufen und da heißt es, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn, den Herrn Jesus Christus, in 1. Korinther 1, Vers 9. Und das wird in einer vollkommenen Art und Weise in diesem neuen Jerusalem geschehen. Das ist der Ort, den auch Abraham schon suchte. Und Abraham war ein Nomade, er reiste umher, der wollte nicht eine Zeltstadt haben, wo er wieder abreisen musste, er wollte eine Bleibenstadt. Und diese Stadt hat er gesucht, das Hebräerbrief zeigt uns das sehr deutlich auf. Es wird ein Leben der Ruhe sein. Und so wie die Menschen, die in der Trübsal im Herrn sterben und Ruhe finden dürfen, so auch wir. Er bietet uns die Ruhe schon jetzt. Wir kennen den Vers aus Matthäus 11, Vers 29, wo es heißt, Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Wir haben Ruhe für unsere Seelen. Die haben wir. Und trotzdem wird diese Ruhe dort zur Vollendung gebracht. Kein schwankender Gemütszustand. Kennen wir das irgendwo? Ich habe mit einigen Leuten zu tun, denen, und ich kenne das aus meinem Leben auch, eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Es geht hoch und runter und hoch und runter, aber dann wird es absolute Ruhe geben. Und zwar in einer dauerhaften Art und Weise, in der heiligen Atmosphäre und der Nähe unseres Gottes. Es wird ein Leben völliger Erkenntnis geben. In 1. Korinther 13, 12 und 13 heißt es, wir sehen jetzt mittels eines Spiegels wie im Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Warum? Weil die Hoffnung hört auf, der Glaube hört auf. Wir brauchen nicht mehr glauben. Wir leben jetzt nicht im Sehen, im Schauen, sondern im Glauben. Aber eines Tages werden wir schauen und es gibt kein Glaube mehr. Es gibt auch keine Hoffnung mehr, weil Hoffnung ist immer auf die Zukunft gerichtet. Aber die Liebe bleibt. Und wir wachsen jetzt in der Erkenntnis und sind auch mit unserem Wissen ein gutes Stück vorangekommen, wenn wir die Bibel viel lesen. Aber wisst ihr was? Es bleibt immer noch was übrig und wir denken, das verstehe ich nicht. Dies verstehe ich nicht, das verstehe ich nicht. Oft muss ich sagen, tut mir leid, ich habe keine Antwort darauf. Aber eines Tages kommen wir zu einem perfekten All, zu einem Wissen, alles, woran wir jetzt glauben und hoffen, hört dann auf. Und wir haben ja von der Hoffnung der Gemeinde gehört, das brauchen wir nicht mehr, weil wir schon da sind. Glaube und Hoffnung werden ein Ende finden, die Liebe nicht. Und deshalb ist sie die größte. Und mit der Liebe kommt, dass wir uns alle perfekt lieben. Und dann ein Leben in der Heiligkeit. Wir leben jetzt ein Leben in der Heiligkeit. Aber wenn ihr Offenbarung 21, 8 euch anschaut, da ist es die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und dann nochmal in Vers 27, sie sind also nicht im neuen Jerusalem, Vers 27, und es wird niemals jemand in sie hineingehen, in das neue Jerusalem, der verunreinigt, noch jemand, der Gräuel oder Lüge verübt, sondern nur die, welche geschrieben stehen im Buch des Lebens des Lammes. Absolute Heiligkeit. Und wir leben da in dieser Heiligkeit, aber wisst ihr was? Wir lassen uns sogar manchmal zu einer Lüge verleiten. Was für eine Schande. Das wird es nicht mehr geben. Aus und vorbei. Es wird ein Leben der Freude sein. Schaut einmal Kapitel 21, Vers 4. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird sein, denn das Erste ist vergangen. Heute habt ihr schon wegen Schmerzen Tränen vergossen? Wegen dem Leid Tränen vergossen? Das haben wir wohl. Er wird alle abwischen. Es wird nur Freude geben. Der Tod wird nicht mehr sein. Der hässliche Tod, der immer hässlich ist, der als Folge des Sündenfalls auch über uns im physischen Sinne kommt, auch wenn wir sterben, trotzdem leben, so ist der physische Tod immer eine hässliche Angelegenheit. Dort gibt es keinen Tod mehr. In Jesaja 65, habe ich euch gesagt, wird auch von diesem Himmel, von der neuen Erde, vom neuen Himmel gesprochen. Da heißt es, siehe, ich schaffe einen neuen Himmel, eine neue Erde. Das ist Jesaja 65, Vers 17 und 18, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt. Und das ist so wunderbar. Du wirst nicht im Himmel sein und denkst, Tante Martha ist nicht hier. Sie wird in der Hölle sein und sie schmort in der Hölle. Du wirst nicht daran denken. Du wirst von der Herrlichkeit des Himmels erfüllt sein. Und du wirst da ankommen, wo Gott dich haben wollte. Nämlich in seiner Herrlichkeit. Und die wird nicht eingetrübt werden. Man denkt nicht mehr. Da heißt es so, dass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden, heißt es dort. sondern ihr sollt euch allezeit freuen und frohlocken über das, was ich erschaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zum Jubel und sein Volk zur Freude. Dann sehen wir einen Übergang, was die Propheten oftmals machen zwischen verschiedenen Ereignissen, einem ewigen Zustand und dem Millennium. Dann geht er auch auf das tausendjährige Reich ein. Der Prophet, das kennen wir auch von Sacharja, der zwei Verse voneinander getrennt, das erste und das zweite Kommen Jesu anspricht. Aber wir werden absolute Freude haben. Oh ja, wir haben jetzt Freude. Wir haben Freude, oder? Das ist das, was der Geist Gottes in uns hervorbringt als Frucht. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut und Freundlichkeit und was ist da noch? Güte, Treue, Selbstbeherrschung. All diese Dinge ist Frucht, Galater 5, 22. Das bringt er jetzt schon hervor, aber sie wird ab und zu doch getrübt. Sei es durch unsere eigene Sünde oder durch das, was wir an unserem Körper erleben. Das wird vorbei sein. Es wird nur reine Freude sein. Wie ich schon vorgelesen habe aus Judas 24, er wird uns mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit stellen. Ihr Lieben, das ist so wunderbar. Und dafür hatte Jesus selbst gebetet. Er hatte gebetet. Ich komme da gleich eigentlich noch zu, bin schon zu früh. Er hatte dafür gebetet, dass seine Jünger, alle die, die Gott ihm gegeben hatten, auch die Herrlichkeit sehen würde, die er hatte vor Grundlegung der Welt. Und wisst ihr was? Dieses Gebet wird erhört. Es wird erhört. Nun, es ist ein Leben des Dienstes. Offenbarung 22, Vers 3. Und es wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und das Lamm Gottes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. Seine Sklaven, da steht immer noch Sklaven, wir sind immer noch seine Sklaven, wir werden ihn dienen. Aber wisst ihr was, es ist nicht schlecht, so einen Meister zu haben, da bin ich gerne ein Sklave, ohne Zweifel. Wir sind zum Dienst berufen, auch jetzt schon sind wir zum Dienen berufen. Aber wie gesagt, unser Dienst ist oft eingeschränkt oder betrübt. Wir fallen bei unserem Dienst auf die Nase, dann wird es vorbei sein. Wir werden ihm dienen. Spätestens hier erkennen wir, dass der Begriff Doulos, Sklave, keine negative Bedeutung besitzt, wenn er im Verhältnis zu Gott und seinen Untertanen verwendet wird. Ist absolut nicht negativ. Wir werden volles Genüge haben. Offenbarung 21, Vers 6, ich springe immer hin und her, aber es ist egal. Und da sprach er zu mir, es wird geschehen, ich bin das A und O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben, aus dem Quell des Wassers, des Lebens umsonst. Ihr Lieben, volle Genüge. Quelle deutet an einen stetigen Ausfluss, der das Leben nicht versiegen lässt. Eine Quelle versiegt nicht. Unser Durst nach Gerechtigkeit, Heiligkeit, Herrlichkeit Gottes wird stets und dauerhaft in diesem ewigen Leben gestillt. Und Leute, die armen Menschen, die sich vorstellen, ach, ihr Christen werdet irgendwo mit einer Harfe auf irgendeiner Wolke sitzen und ständig umherum klampfen, das ist eine Idiotie. Ihr Lieben, Gott ist derjenige, der so viele Gedanken hat und er hat nur einen Bruchteil davon offenbart in seinem Wort. Er ist unendlich, kann sich immer was Neues erfinden, immer neue Dinge, immer neue. Es wird nie langweilig werden, absolut nie. Wir werden nicht da in weißen Kleidern auf einer Klampfe rumhafen oder Harfe rumklampfen, so war das. Es wird sein und das ist das Ziel, was Gott hatte. Die verlorene, gegangene Herrlichkeit. Erinnert ihr euch? Ich habe gesagt, wir sind mit der Herrlichkeit angefangen. Gott schaffte den Menschen in Herrlichkeit. Es kam die Sünde. Und die Herrlichkeit Gottes wurde verdunkelt. Und dann kam Gott zu seinem Volk. Und die Herrlichkeit verließ das Volk Israel aufgrund ihrer Sünde. Und dann kommt der Herr Jesus. Und die Jünger sagen, wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Und sie müssen überwältigt gewesen sein von dem, was sie 3 Jahre lang an seiner Seite immer wieder erlebten. Wie gnädig er war. Und er sprach nur Wahrheit. Alles, was er sprach, war immer Wahrheit. Könnt ihr euch so einen Menschen vorstellen? Ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, wenn nur Wahrheit aus dir rauskommt. Denn er ist die Wahrheit selbst, in Person. Und dann gibt er uns seinen Geist, den Geist der Herrlichkeit als Unterpfand, dass wir diese Herrlichkeit erreichen werden. Und deshalb wird es ein Leben der Herrlichkeit sein. Schaut mal in Vers 10, 21, 10. Und er brachte mich im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die große Stadt, das heilige Jerusalem, die von Gott aus dem Himmel herabkam und welche die Herrlichkeit Gottes hat. Und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichen Edelstein wie ein kristallheller Jaspis. Da ist die Herrlichkeit. Das ist voll Herrlichkeit. Ich kann euch das gar nicht definieren, aber alles, was Gott ist, wer er ist, sein ganzes Wesen, wird uns dann offenbar und wir verstehen es dann auch. Jetzt sitzen wir manchmal da und es kommt einfach nicht an. Ist es nicht so? Wir sind zu dumm manchmal dafür. Wir sind nicht weit genug. Wir müssen wachsen in dieser Herrlichkeit und Erkenntnis und dann werden wir auch mehr von der Herrlichkeit schon auf den Seiten der Schrift erkennen. Aber es braucht Vollendung und die wird kommen. Es ist Gottes Anliegen, dass wir seine vollständige Herrlichkeit sehen. Wisst ihr, deshalb steht hier, ihm sei Herrlichkeit, das ist das Wort Herrlichkeit, in der Gemeinde. Gott möchte seine Herrlichkeit darstellen, immer zur Schau stellen. Das sagt er auch in Epheser 3,10, ich glaube, damit seine mannigfaltige Weisheit offenbar wird und offenkundig wird. Das ist seine Herrlichkeit. Er möchte das immer darstellen. Und dann kommt der Mensch und er sagt, ich mache mein eigenes Ding und wir verdunkeln seine Herrlichkeit. Wir geben ihm keine Möglichkeit und deshalb soll die Gemeinde zu seiner Herrlichkeit dienen. Wenn wir tun, was er sagt, dann wird die Herrlichkeit offenbar. Und Leute sagen, Mensch, da sind Christen, die lieben sich. Wie die miteinander umgehen, das will ich auch. Ich will wissen, was die haben. Und so wird Gott geehrt und verherrlicht. Nun, schon jetzt wissen wir um den Reichtum der Herrlichkeit des Evangeliums, dass nochmals, was ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Deshalb betet Jesus darum, und jetzt wäre ich eigentlich dran gewesen, damit das zu sagen. In Johannes 17, 24 lesen wir, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Das war ihnen ein großes Anliegen. Und zwar die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und die werden wir sehen. Und dieses Gebet wird erhört. Und wir haben auch gesehen, diese Stadt bedarf nicht der Sonne und des Mondes, Vers 23, dass sie in ihr scheint, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Nun, aber hört einmal, was jetzt für die vollkommene Herrlichkeit vonnöten ist. Da heißt es in 2. Korinther 4, 17 bis 18, denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Ihr Lieben, wenn wir jetzt leiden, wird es Auswirkungen auf die Herrlichkeit. Sie verschafft uns eine übergewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen. Ihr Lieben, wir trachten nach dem, was droben ist. Wir gucken nicht auf die sichtbaren Dinge. Wir leben nicht im Schauen, sondern wir gucken auf das, was unsichtbar ist. Denn was sichtbar ist, ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, sagt Paulus dort, ist ewig. Jetzt gehen wir durch Leid und wir sagen, warum muss ich jetzt leiden? Warum ist das alles? Wisst ihr was? Weil Gott es so gewählt hat, um uns so vorzubereiten. Er hat auch für seinen Sohn den Weg des Leides gewählt. Gott hätte doch auch uns Menschen anders erlösen können, oder? Nein, konnte er nicht. Das war sein Wesen, seinen Sohn leiden zu lassen für uns. Er hätte auch sagen können, mein Sohn, fliege einmal um den Mars und komm wieder zurück und erlöse die Menschheit. Nein, er hat gesagt, geh an das Kreuz, entäußere dich selbst, werde in der Gestalt eines Sklaven, komm auf diese Erde, verzichte auf die unabhängigen Eigenschaften deiner Gottheit und diene dieser Menschheit. Lass dich von deiner Schöpfung ans Kreuz schlagen. Und das tat er. Und deshalb werden wir in ihm ähnlich, wenn wir leiden. Im Leid sind wir Gott ähnlicher als nie zuvor, wenn wir leiden, denn er hat auch gelitten. Wir sehen Jesus, wie er sogar traurig ist über das Leid, das er erfährt, wenn er Jerusalem anschaut und sagt, ich hätte euch so gerne sammeln wollen. Wir sehen sein Herz. Nun, es ist ein Leben der Anbetung. Ich komme zum Ende. Ich habe nichts über die Zeit gesagt. das Leben der Anbetung, 19 Vers 1. Wenn wir in den Himmel gucken, dann sehen wir dort die Gemeinde, sehen wir Gott, sehen wir 24 Ältesten in der Offenbarung 19. Und die Ältesten, die 24 Ältesten Repräsentanten der Gemeinde, sehen wir auch schon vormals in, ich glaube, Kapitel 5 der Offenbarung. Und dort wird gesagt, Halleluja! Was heißt das? Lobt Jahwe. Da wird Jahwe Gott gelobt. Und das ist, wozu wir berufen sind. Habt ihr gestern gehört, was ist unser Auftrag? Anbetung. Anbetung. Und das umfasst alle Bereiche unseres Lebens, ob das Evangelisation oder Zurüstung ist. Es steht, wie Pascal gesagt hat, als ein Schirm über alle Dinge, die wir tun. Wir kommen nicht hier nur zur Anbetung, wir haben ein Leben der Anbetung. Wir sollen unser Leben als eine Anbetung führen. Und das wird fortgesetzt. Übt euch darin, das jetzt zu tun, denn das werden wir tun. Denn da heißt es, Vers 1 in Offenbarung 19, warum sage ich immer Apostelgeschichte? Und nach diesem hörte ich eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprach Halleluja. Lob auf Gott, Anbetung auf Jahwe ausgerichtet. Das Heil und die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht gehören dem Herrn. Unserem Gott gehört es, nicht uns. Wir fangen damit an, Gott anzubeten. So schön, wie Pascal das ausgedrückt hat. Der Gottesdienst, der ist nicht für euch da, dass ihr jetzt zufriedengestellt werdet und wir gehen nach Hause, das hat mir was gebracht, ich bin jetzt richtig. Ja. Nein, es geht gar nicht darum. Es geht, dass unser Gott angebetet wird. Dass wir Gott dienen mit unseren Ohren und hören und sagen, okay, was ich gehört habe, das werde ich jetzt tun, werde ich umsetzen. Das ist Anbetung. Und das werden wir dort fortsetzen. Dann ein Leben ohne Tod und ein Leben als angetretene Erben, denn wir sind Miterben Christi, wie es auch im Römerbrief Kapitel 8 heißt. Wir sind Miterben Christi. Und das ist, was wir erben werden. Den ewigen Zustand. Vorher werden wir herrschen. Vorher kommen wir zu ihm in den Himmel durch die Entrückung. Kriegen Lohn. Darauf müsst ihr euch freuen. Deshalb diene ich. Sonst hätte ich keine Lust, bei euch zu sein. Nein, wir schauen auf das und das tun wir alle. Wir müssen motiviert werden auf das, was kommt. Christus wird euch Lohn geben, wenn ihr treu seid. Nun, ich habe ja noch eine ganze Menge stehen. Das ist ja nicht untypisch, aber man könnte das Ganze auch verfolgen an dem, wie Jesus uns sieht als Gemeinde. Wir sind die Braut. Und er wird ein Hochzeitsmahl feiern. Können wir in Offenbarung 19 nachlesen, dass es das Hochzeitsmahl gekommen ist, die Feier. Und dann das Neue Jerusalem, die Zeremonie und die Vereinigung mit ihm. Wir können das an unserer Heiligkeit festmachen. Wir können sehen, dass wir keine vollkommene Heiligkeit besitzen. Aber wir brauchen das, wir müssen vollendet werden in Heiligkeit. Wir können das an der Herrschaft, wie ich gesagt habe, festmachen. Wir können diese Erde nicht herrschen. Und schon gar nicht ungläubige Menschen können diese Erde herrschen. Sie können nicht regieren. Das, was in Amerika im Wahlkampf abläuft, ist nur repräsentativ für den Rest der Clowns in dieser Welt, die Gott ein- und absetzt. Gott setzt Herrscher ein, wie er will. Der hat Hitler eingesetzt. Für seine Zwecke. Er hat ihn nicht gut geheißen, das heißt es nicht. Er hat Nero eingesetzt, aber er setzt das alles ein. Wisst ihr was? Wir werden herrschen. Er wollte, dass wir die Erde beherrschen. Wir werden auf dieser Erde herrschen. Und wir werden auch sogar im neuen Jerusalem, heißt es in Kapitel 22 am Ende, werden wir noch herrschen. Man fragt, was sollen wir denn noch herrschen? Ja, wir herrschen die ganze Ewigkeit über, werden wir herrschen und regieren. Und das vielleicht für ein anderes Seminar. Wir könnten über unseren Körper sprechen. 1. Korinther 15. Den Auferstehungsleib, den wir bekommen werden. Wie der aussehen wird. Oder Philipper 3, 20, 21. Die Gleichgestaltung in den Sohn. All das können wir betrachten unter dem Aspekt der Vollendung. Wir müssen vollendet werden. Wir werden letztlich sein wie unser Herr Jesus Christus. Auch nachzulesen, 1. Johannes 2, ich glaube Vers 2. Wir wissen jetzt nicht, was wir sein werden, aber wir werden sein, wie er ist. Wir werden ihm gleich sein. Das Ziel wird erreicht sein. Und so wollen wir dem Herrn einfach danken, dass er das Werk, das er angefangen hat in uns, vollenden wird. Lasst uns beten. Herr, wir können nur staunen, aber selbst wenn du uns alles zeigst, sind wir doch noch oft so starr, stumpfsinnig, unempfänglich für diese Wahrheiten. Unser Herz ist träge, es ist hart. Wir begreifen diese Dinge nicht. Und deshalb bitten wir, öffne uns die Augen dafür, was der Reichtum ist, dieser Berufung, mit der du uns berufen hast. Der Reichtum des Erbes, das wir antreten werden, denn wir sind Miterben Christi. Der Herr Jesus, du hast uns Brüder genannt, hast dich nicht geschämt, uns Brüder zu nennen. Wir werden mit dir das Erbe antreten. Danke dafür. Danke, dass du das, was jetzt unvollkommen ist, vollkommen machen wirst. Oh, wie sehr uns danach ist, dich zu sehen. Herr, komm du doch bald und dein Lohn mit dir. In Jesu Namen. Amen.